Mit dem Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz herzlich auch wiederum zu dieser Morgenstunde begrüßen. Der Herr hat uns eine neue Möglichkeit gegeben, in sein Haus zu kommen und auch wiederum von ihm auch zu lernen. Herzlichen Dank, Kinder, auch für das schöne Lied, das ihr gesungen habt. Ja, die Sünde, die von klein auf in den Herzen der Kinder und wenn sie erwachsener werden, auch weiter noch ja drin bleibt. Und nur das Blut Jesu Christi kann auch diesen Schmutz doch abwaschen. Und so wollen wir auch in dieser Morgenstunde in diesem Sinne auch einige Gedanken betrachten. Vor 3 Wochen haben wir das Thema gehabt, die Anfechtung Davids. Und ich möchte mit euch heute noch einmal in diese Begebenheit auch reingehen und den einen und anderen Gedanken auch aus dieser Geschichte herausnehmen. Wir haben ja betrachtet, dass David getrieben, möchte ich so sagen, von einer inneren Lust, hat er seinem Oberbefehlshaber Joab befohlen, das Volk, das Kriegsvolk auch zu zählen. Und es hat dem Joab überhaupt auch nicht gefallen und doch stand der Befehl des Königs fest, auch gegen Joab. Und dann lesen wir, dass es dem Herrn aber übel gefiel. Es gefiel dem Herrn übel, was David in seinem Herzen vorgenommen hatte, und er sendet den Propheten Gad zu David und sagt so: So spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins, dass ich es dir tue. Und dann kommt der Prophet Gad zu David und legt ihm eben die 3 Sachen auch vor. Zum einen 3 Jahre Teuerung oder dass er 3 Monate vor seinen Feinden fliehen müsste oder dass 3 Tage Gott selber das Schwert sozusagen sendet in Form auch einer Pest. Und dann sagt Gott so ein interessantes Wort auch zu David. Das finden wir in 1. Chronik 21, in dem 12. Vers, auch ganz zum Schluss. So sieh nun zu, was ich dem antworten soll, der mich gesandt hat. Jetzt überleg dir gut, welche Folgen. Du hast ja 3 Möglichkeiten, du tatsächlich auswählst. Und David sagt dann, glaube ich, schon sehr gebeugt auch und innerlich, glaube ich, auch schon hier zerbrochen vor Gott, dass er sagt, mir ist sehr Angst. Doch ich will in die Hand des Herrn fallen. Und dann zieht der Engel des Herrn auch aus und wir lesen, dass er in Israel 70.000 auch geschlagen hat. Und dann ist so eine interessante Stelle, dass Gott auf einmal sagt, als er das Ganze auch beobachtet hat, wie der Engel aussieht und das Gericht Gottes auch ausübt, da sagt, heißt es so, und es reute Gott das Unheil, das er dem Volk Israel auch hier jetzt zugesagt hat. Und David, er geht auf das Dach seines Hauses und er sieht auf einmal den Engel mit seinem Schwert stehen und es wird David ganz, ganz bange. Das bedeutet ja, der Engel kommt ja näher auch zu ihm. Wen wird es treffen? Wird es David persönlich treffen? Seine Kinder, Frauen, die Angehörigen. Und wir lesen, dass David und die Ältesten, sie fallen auf die Knie und sie beugen sich noch einmal sehr, sehr tief auch vor Gott. Und dann kommt eine interessante Begebenheit weiter, dass Gott auch über den Engel den Propheten Gad ausrichten lässt, er soll auch zu David gehen. Er soll zu David gehen und David soll an die Stelle gehen, wo eben jetzt der Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert steht und soll dort dem Herrn auch ein Opfer bringen. Das heißt, das Gericht, es ist nicht abgewendet. Man sieht nur, dass es in gewisser Weise gestoppt ist. Ja? Der Engel, er steht mit einem bloßen Schwert. Und David soll jetzt an dieser Stelle gehen und eben ein Opfer bringen. Und dann lesen wir, dass er zu dieser Tenne Arabnas geht. Und Arabna möchte sogar die Tenne auch ihm verschenken. Aber David sagt, dass es überhaupt nicht in Frage kommt, sondern er möchte wirklich den vollen Preis dafür auch bezahlen. Und er kauft auch diese Tenne und errichtet dann das Brandopfer. Und dann lesen wir in dem 26. Vers, und als er den Herrn anrief, erhörte ihn, er ihn durch das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers. Und der Herr sagte zu dem Engel, dass er sein Schwert in die Scheide steckte. Erst hier, als David das Brandopfer gebracht hatte und wo Gott sich hier bekannt hat zu diesem Opfer, ist das Gericht abgewendet worden. Und nun kommt noch eine sehr interessante Begebenheit, die für uns als Bibelleser, glaube ich, auch sehr vertraut ist. Diese Tenne des Arabnas, die ist ja sehr, sehr bekannt. Was war auf dem Platz nachher später? Wer weiß es? Ja, der Tempel des Herrn wurde an dieser Stelle gebaut. Das lesen wir in dem ersten Vers des nächsten Kapitels auch. Und da heißt es so, und David sagte, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer Israels. Eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Und meine Lieben, mir sind folgende Gedanken so groß geworden. Obwohl David in der Stunde der Anfechtung und der Versuchung gefallen ist, dass er in Sünde auch geriet und gegen Gott auch gehandelt hat, so hat Gott Wege und Mittel genug, meine Lieben, aus einer Niederlage für uns persönlich einen ganz besonderen Segen auch zu bereiten. Meine Lieben, wo hat es ein Mensch, und es gibt einige Stellen in der Bibel, aber die sind nicht so oft, dass ein Mensch ein Brandopfer dargebracht hat und dass Gott das Feuer vom Himmel gesandt hat und dieses Opfer bestätigt hat. Ein außergewöhnlicher Segen, den David erlebt hatte, weil er eine Niederlage hatte. Das ist ein interessanter Gedanke. Durch die Niederlage Davids hat Gott ihm klar zeigen können, an dem Platz, wo der Engel mit dem Gericht aufgehört hatte, das soll der Platz sein, wo zukünftig das Volk Israel mich anbeten soll. Dort soll der Tempel gebaut werden. Das soll eine Anbetungsstätte sein. Und darum, meine Lieben, möchte ich uns ermutigen, auch wenn wir hier und da in den Anfechtungen eine Niederlage erleiden, dass Gott auch diese Dinge für uns persönlich, dass wir daraus lernen. Wenn wir uns beugen vor dem Herrn, dann möchte er uns im Prinzip seine Herrlichkeit zeigen. Das hat hier der David auch so auch erlebt. Darum wollen wir diesen Gedanken mitnehmen für unser praktisches Gottdienen. Und wenn wir eine Niederlage haben, ja, dann gilt es tatsächlich, sich zu beugen, die Sache zu bekennen. Aber meine Lieben, nicht länger nachtrauen. Das Leben, es geht weiter. Es geht weiter und Gott möchte, und das möchte ich noch einmal betonen, gerade durch solche Situationen uns lehren, dass er einen besonderen Segen daraus doch machen kann. Und nun möchte ich in dieser Morgenstunde auf einen ganz interessanten Gedanken, zumindest für mich war er so interessant und wünsche, dass der Herr uns das Wort auch aufschließen möchte, in dem 15. Vers nochmal hinlenken. Und da heißt es so: Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und im Verderben sah es der Herr, und es reute ihn das Unheil. Und er sagte zu dem Engel, dem Verderber: Es ist genug, lass deine Hand ab. Und mein Gedanke wurde hingelenkt auf das eine Wort, und den Herrn reute es. Das ist jetzt meine Frage, auch hier so an euch Geschwister, die mich jetzt beschäftigt auch hat. Wie kriegen wir das Ganze zusammen? Wir haben doch einen Gott, der allwissend ist, oder? Einen Gott, der absolut souverän ist in seinem Handeln. Und auf einmal heißt es, und es gereute Gott. Nach menschlichem Ermessen sieht es ja so aus, Gott hat eine Entscheidung getroffen und dann hat er sich überlegt, das war glaube ich doch nicht so gut gewesen, ich werde das mal nicht weiter ausführen. Ist hier nicht in gewisser Weise ein Widerspruch zwischen der Allwissenheit und dem Handeln Gottes, dass es ihn etwas überhaupt gereut? Was bedeutet überhaupt Reue, es bereuen? Das bedeutet ja so viel in unserem menschlichen Ermessen, auch Leid tragen über etwas. Leid tragen, vielleicht etwas getan zu haben oder auch etwas unterlassen zu haben, von dem man aber wünscht, dass man es vielleicht nie gemacht hätte. Oder vielleicht man hätte es doch machen sollen und man wünschte, man hätte es nie unterlassen, eine Sache. Das bedeutet doch so viel, man hat eine Entscheidung getroffen, die man zu einem späteren Zeitpunkt eigentlich bitter bereut. Das verstehen wir unter Reue. Die Folgen unserer Entscheidung sind schlecht, das sehen wir. Und wir sehen vielleicht auch den Schaden, vielleicht irgendein finanzieller Schaden, der durch unsere Entscheidung auch eingetroffen ist. Und es tut uns wirklich von Herzen leid, dass wir so gehandelt haben. Das verstehen wir von dieser menschlichen Seite, dass wir etwas bereuen. Und die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt mit Gott zusammen? Ich meine, dass wir als Menschen eben begrenzend in unserem Verständnis, in unserem Urteilungsvermögen, das ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Dass wir hier und da vielleicht die eine, die andere Entscheidung bereuen, aber dass Gott seine Entscheidung bereut, wie kriegen wir das zusammen? Noch interessanter wird es, und das hat mich persönlich irgendwie überrascht, muss ich so sagen, als ich mich mit diesem Thema angefangen habe zu beschäftigen, dass wir in der Bibel eigentlich wenige Stellen haben, wo der Mensch etwas bereut. Sehr, sehr wenige Stellen. Und wir haben viel, viel mehr Bibelstellen, wo Gott etwas bereut. Und das war für mich auf einmal ganz, ganz neu gewesen. Wie kann eigentlich so etwas überhaupt sein? Und darum soll das Thema für die heutige Morgenstunde sein, die göttliche Reue. Wir können schon in die ersten Kapitel der Bibel auch reingehen, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Und wir lesen in dem 6. Kapitel, wie das Trachten der Menschen, es war böse. Und da sagt Gott in dem 6. Vers, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und die Elberfelder Übersetzung sagt hier so interessant, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Es bekümmerte ihn. Es tat ihm so leid. Es war ihm so schwer auf dem Herzen, dass er die Menschen gemacht hatte. Und da lesen wir so zum ersten Mal, da reute es den Herrn. Und wir werden jetzt, meine Lieben, einige zuerst Schriftstellen betrachten, wo Gott in seinem Handeln diese Reue auch empfunden hat. Zum einen haben wir gelesen, auch in dem Einleitungswort, dass Gott Verheißungen gibt einem Volk, Versprechungen gibt und es ihn dann aber gereut. Jeremia 18, die Verse 9 und 10, da heißt es so, und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Das ist die Verheißung. Gott hat geredet, er möchte es pflanzen, er möchte es bauen. Und dann kommt der 10. Vers. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, da reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Eine andere, glaube ich, sehr, sehr bekannte Begebenheit ist die des Propheten Jona. Da wollen wir in das 3. Kapitel auch reingehen. Als Bibelleser ist uns ja die ganze Geschichte sehr, sehr bekannt. Und doch möchte ich diese Verse lesen, dass wir hier noch einmal in die Tiefe auch reingehen. Jona 3, ab dem 4. Vers. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafen sollen nicht genießen, sie sollen weder Weide noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Eine sehr bekannte Begebenheit, ja. Gott hat ein Gericht angekündigt, Menschen haben sich gebeugt, und da lesen wir, und es reute Gott. Und er hat das Gericht nicht eintreffen auch lassen. Noch eine Schriftstelle aus Joel 2, die Verse 12 bis 13 auch. Joel 2 ab dem 12. Vers. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Gott ruft die Menschen zur Umkehr auf. Und er sagt, das Übel, das eigentlich über die gottlosen Menschen in seinem Sinne doch auch gesagt wurde, das soll ihn dann reuen, den Menschen umkehren. Und dann haben wir, meine Lieben, aber auch Stellen, Jeremia 4, Vers 28, die uns sehr klar und deutlich sagen, ich habe es beschlossen und es soll mich nicht gereuen. Oder Hesekiel 24, Vers 14, ich will nicht schonen, noch mich reuen auch lassen. Und die Frage ist hier in gewisser Weise irgendwie ein Widerspruch. Wir haben gemerkt, die ersten drei Schriftstellen, wo sich Menschen gebeugt haben, wo Gott ein Gericht, ein Unheil versprochen hat und wo Menschen sich zu Gott gekehrt haben, da hat es ihn gereuen lassen. Aber in diesen zwei Schriftstellen heißt es, das, was Gott sich vorgenommen hat, da handelt er wirklich in der vollen Souveränität und er lässt es auch ausführen. Wir haben in 4. Mose 23, Vers 19, jetzt so, ich sag mal, ein Schlüssel, um, ich sag mal, dieses Thema zu verstehen. 4. Mose 23, Vers 19, da heißt es so, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das in etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Und wir merken hier schon, zwischen der menschlichen Reue und der göttlichen Reue, wenn ich so sagen darf, da gibt es wohl Unterschiede. Gott ist nicht ein Mensch in dieser Art, dass er sich gereuen lässt, weil er einen Fehler gemacht hat. Weil das ist die menschliche Reue. Wir tun eine Entscheidung, wir treffen eine Entscheidung, merken dann, oh, das war nicht gut gewesen, wir haben einen Fehler gemacht. Und das tut uns von Herzen leid. Bei Gott ist es anders. Wir wollen in 1. Samuel 15 reingehen und hier die Geschichte Sauls betrachten. Hier heißt es auch an zwei Stellen. Zum einen wollen 1. Samuel 15 auch hier lesen, und zwar den 28. und 29. Vers. Da sprach Samuel zu ihm, das heißt zu Saul, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Und dann kommt im gleichen Kapitel der 10. und der 11. Vers eine Schriftstelle. Da erging das Wort des Herrn an Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Und da merken wir diesen engen Zusammenhang, dass Gott in seiner Souveränität reut es ihn in dem Sinne nicht. Er ist kein Mensch. Aber er gibt hier die Erklärung, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und dann kommt die Erklärung, denn er hat sich von mir abgewandt. In dem 35. Vers heißt es so, denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel als Mensch, er hat sehr getrauert. Er hat sehr getrauert um Saul, um den ersten König des Volkes Israel. Aber Gott hat auch getrauert, meine Lieben. Gott hat auch getrauert und es tat ihm in dem Sinne sehr, sehr leid. Aber wer hat die Entscheidung im Prinzip herbeigeführt? Das haben wir gelesen, es war Saul gewesen, weil er sich von Gott abgewandt hat, weil er ungehorsam war und darum, obwohl Gott ja den Saul eingesetzt hat in sein Amt als König, ihn gesegnet hatte. Aber meine Lieben, wenn wir betrachten, in welcher Demut Saul angefangen hat zu dienen und wie das Ganze zum Schluss auch sich ergeben hat, dass er ungehorsam war und so weiter. Und darum merken wir jetzt hier, und es ist etwas ganz Besonderes, Die Reue Gottes, sie hängt im Prinzip damit zusammen, dass Gott ändert sozusagen die Vorgehensweise dem Menschen gegenüber, wenn der Mensch seine Entscheidung ändert. Es hängt nicht damit zusammen, dass Gott aus einer Laune heraus sagt, wie es vielleicht bei Menschen ist, man hat schlecht geschlafen, wie man so sagt, vom linken Fuß aufgestanden und dann ist dem Menschen an dem Tag überhaupt nichts recht. Man tut aus einer gewissen Laune entscheiden oder etwas tun. So ist Gott überhaupt nicht. Sondern wir merken hier, er antwortet oder er ändert sozusagen seine Meinung, weil der Mensch sich vom Weg abgewandt hat oder wiederum, wo Menschen sich gebeugt haben und wiederum nach Gott auch gefragt haben. Darum, meine Lieben, wollen wir festhalten. Es ist nicht so, als ob Gott einen Fehler macht, so wie wir Menschen machen und dass es ihn dann daraus auch gereut. Denn der Prophet Jeremia gibt uns einen sehr wichtigen Hinweis, auch diesbezüglich. Er sagt so, Jeremia 12, Vers 10, Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Meine Lieben, wenn Gott tatsächlich mit den Menschen nach seiner Laune handeln würde, dass er etwas zusagt und dann sagt er, das habe ich mir doch anders überlegt, da würde der Mensch sagen, das ist ein ungerechter Gott. Aber hier ist etwas ganz, ganz anderes. Meine Lieben, wie könnte es, glaube ich, nur diese Reue Gottes am besten vielleicht auch so verstehen, dass es nicht nur eine Entscheidung bei ihm ist, sondern diese Reue, das trifft ihn wirklich ganz, ganz tief im Herzen. So wie wir in 1. Mose 6, Vers 6 gelesen haben, und es bekümmerte ihn im Herzen, dass er die Menschen geschaffen hatte. Es bekümmerte ihn, es ging ihm sowas, können wir sagen, so zu Herzen. Warum ist es so? Weil der Mensch sich der Liebe Gottes verschließt. Meine Lieben, das gibt in gewisser Weise uns einen Einblick nochmal in die Eigenschaften Gottes. Gott wird niemals seinen Willen den Menschen aufzwingen. Er möchte den Menschen segnen. Er möchte ihn ermutigen, trösten, als Helfer zur Seite stehen. Wenn der Mensch sich aber abwendet von ihm, dann ist Gott trotzdem heilig und gerecht und die Strafe, sie wird kommen. Und auf der anderen Seite, wo Menschen sich auch in tiefster Sünde sind und sich beugen vor Gott, in Demut vor ihm kommen, da zeigt es wiederum die Liebe Gottes. Dass der Zorn Gottes, der ja über allen Ungehorsamen ja hängt, wo sich Menschen wiederum beugen, dass Gott wiederum bereit ist und sehr gerne ist, auch wiederum zu vergeben. Meine Lieben, das ist der Gedanke, den wir doch in dem Neuen Testament auch haben, wo der Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich was? Nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Aber meine Lieben, was bleibt? Was bleibt dem liebenden Vater übrig, wenn sich Menschen aber doch nicht umkehren? Wenn sie doch nicht zu ihm kommen? Dann bleibt ihm doch auch nichts anderes übrig, auch als das Gericht zu halten. Und vor allem geht hier Gottes Wort an einigen Stellen so ein Wehklagen geht Gott auch einher, dass er sagt, wo Menschen eben nicht gewollt haben. Ich möchte lesen aus Matthäus 23, Vers 37. Matthäus 23, wo der Jesus über Jerusalem klagt. Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber, was heißt es? ihr habt nicht gewollt. Und im Alten Testament, Jeremia 6, von dem 16. Vers: So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandern. Und ich habe Wächter über euch bestellt. Achtet doch auf den Schall des Schofarhorns. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf achten. Gott wird seinen Willen uns nie aufzwingen. Meine Lieben, und dieser Gedanke dieser großen Geduld, der Güte, der Barmherzigkeit Gottes, die kommt an einer Stelle in Hosea 11, in dem Kapitel, so deutlich zum Tragen. Und ich möchte hier uns auch nur einige Verse auch vorlesen aus Hosea 11, wo Gott klagt über Israel. Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab, denn Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Und dann der 7. Vers. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Eine Situation, die Gott wirklich, glaube ich, ganz, ganz tief zu Herzen gegangen ist. Sein Plan für die Menschen, seine besten Absichten, sein Rufen, seine Arbeit mit den Menschen, seine Fürsorge, all das nimmt die Menschen als völlig normal hin. Das muss einfach so sein. Und sie fragen nicht nach Gott. Und jetzt kommen, meine Lieben, diese Verse, die uns wirklich die Liebe Gottes zeigen. Obwohl die Menschen Gott gegenüber sich so verhalten, heißt es dann ab dem 8. Vers: Wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Sohns, will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Was fällt uns als Gedanke ein zu dieser Reaktion Gottes? Meine Lieben, das ist diese bedingungslose Agape-Liebe Gottes. Trotz des Ungehorsams erweist Gott den Menschen Liebe. Er hat diese Geduld mit den Menschen. Und er gibt den Menschen noch Gnade. Und er ruft, wie Gott das Wort sagt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass Menschen zu dem Herrn doch kommen sollen. Und ich möchte jetzt noch auf eine Schriftstelle eingehen aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 7, den 10. Vers, wo Apostel Paulus dieses Thema der Reue in einem Vers auf den Punkt bringt. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ich möchte zuerst auf den letzten Gedanken eingehen. Was meint hier Apostel Paulus? Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Meine Lieben, ist es nicht so, dass wir als Menschen uns durchaus bewusst sind, in unserem Handeln, wenn wir nicht richtig handeln. Dass wir vielleicht gewisse Entscheidungen getroffen haben und wir merken einfach die Folgen und wir sagen, absolute Katastrophe, finanzieller Schaden vielleicht, man hat sich selber blamiert vor den Menschen und so weiter. Und das lässt ja einen nicht kalt, sondern man empfindet wirklich, es ist einfach schade, mehr als schade. Es ist einfach peinlich, peinlich, wie ich da oder dort gehandelt habe, wie die Sache rausgekommen ist. Es ist einfach nicht gut. Und der Mensch, er trauert, er bereut eigentlich die Folgen, die jetzt entstanden sind. Das ist die menschliche Betrübnis. Meine Lieben, und wenn die Betrübnis aber nicht so weit geht, dass man anerkennt, dass man eigentlich gegen Gott gesündigt hat, dann verbleibt man unter dieser menschlichen Betrübnis. Man trauert, man ist betrübt. Es ist ganz, ganz schwer auf dem Herzen, aber schlussendlich sagt man, gut, das Leben geht weiter und es bleibt dabei. Und Gott sagt hier, diese menschliche Betrübnis, die führt schlussendlich zum Tode, weil keine Umkehr da ist. In dem ersten Vers oder zu Anfang dieses Verses zeigt aber Apostel Paulus den Weg. Denn er sagt so, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Meine Lieben, der Schmerz, sozusagen die Reue über die Sünde, sie muss einhergehen mit einer gesunden Buße. Es geht gar nicht anders. Erst wenn der Mensch tatsächlich erkennt, dass er nicht nur persönliche irgendwie Nachteile hat, sondern dass er durch die Sünde gegen Gott gesündigt hat, das bewirkt diese göttliche Traurigkeit, diese Reue sozusagen, die uns zur Buße auch führt. Und es wird einem bewusst, dass man tatsächlich gegen die Heiligkeit und die Liebe Gottes, dass man sie verletzt hat, durch das Handeln. Man betrachtet nicht den eigenen Schaden, der auch da ist, aber viel, viel mehr steht einem die Schuld, die einen vor Gott auch trennt. Und meine Lieben, das ist der Weg zu unserem persönlichen Heil. Diese Reue, und meine Lieben, da sagt der Apostel Paulus, eine Reue, ein Betrübnis, das uns niemals gereuen wird. Niemals gereuen wird. Und darum möchte ich auch heute Morgen uns zurufen. Komm zu Jesus, liebe Seele. Komm zu ihm. Mit deiner Last, mit deiner Sünde und auf Grundlage des Wortes Gottes können wir eins sagen, du wirst den Schritt niemals bereuen. Niemals bereuen. Gott geht in seinem Handeln dem Menschen gegenüber so weit, dass er alles getan hat. Alles getan. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat die Sünden auf sich genommen. Und ich habe erst gestern ein interessantes Gespräch mit einem Bruder geführt und er hat mir so die Frage gestellt, was meinst du, hat denn Jesus, als er am Kreuz hing, hat er wirklich jede einzelne meiner Sünden getragen? Waren sie ihm wirklich bewusst? Hat er sie wirklich empfunden als Sünde? Ich habe über diesen Gedanken nie nachgedacht. Aber meine Lieben, wir sagen im Allgemeinen, der Herr Jesus hat die Sünden aller Menschen am Kreuz auf Golgatha auf sich geladen. Was bedeutet das? Gott hat die Sünden der Vergangenheit sozusagen damals. Wir lesen in dem Wort, dass den Israeliten durch das Gesetz, ja, das hat Gott so beigebracht, eigentlich die Sünden, wenn sie ein Schaf oder andere Tiere geopfert haben, die Sünden nur vergeben wurden im Hinblick, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha sterben wird. Nicht, dass das Blut eines Tieres hier fließt, sondern weil Jesus später, zu einem späteren Zeitpunkt, am Kreuz auf Golgatha sterben wird. Ich glaube, der Zusammenhang, der ist uns sehr bekannt. Aber meine Lieben, wie ist es eigentlich mit den Sünden aller Menschen, da sind wir eingeschlossen, über 2000 Jahre später, die Jesus auch auf sich nahm und die wir begangen haben in dieser Zeit? Oder Menschen, die jetzt noch in Sünde leben und sie immer noch tun, hat Jesus diese Sünden auch auf sich genommen? Ja, selbstverständlich hat er sie genommen. Meine Lieben, aber das bedeutet, dass Gott in seiner Allwissenheit schon damals wusste, wie es durchaus heißt, dass Gott vor Grundlegung der Welt die Namen ins Buch des Lebens reingeschrieben hat, die erlöst werden. Das heißt, Gottes Allwissenheit, die können wir menschlich überhaupt nicht fassen. Und darum hat Jesus mit Sicherheit, können wir sagen, jede einzelne Sünde, die auch ja in Zukunft noch zutage treten wird, die hat er auf sich genommen. Und meine Lieben, das ist, wie können wir das uns vorstellen? Die Sünden aller Menschen auf sich genommen, so einen großen Sack einfach genommen, über die Schulter gelegt und so. Es war halt etwas schwer gewesen, aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Wisst ihr, die Heiligkeit Gottes, sie empfindet die Sünde als wirklich, als einen tiefen Schmerz, als einen sehr, sehr tiefen Schmerz. Und darum können wir sagen, obwohl Jesus einerseits Mensch war und auf der anderen Seite auch Gott ja war, hat er die Sünden aller Menschen auf sich genommen und er hat wirklich diesen Schmerz der Sünde, die ihm sozusagen die Sünde als dem heiligen Gott zubereitet haben, die hat er wirklich empfunden. Und jetzt kommt, meine Lieben, der Gedanke, all die Sünden, die ja in der Zukunft geschehen, Gott weiß um einen jeden Einzelnen, wie er handeln wird. Und meine Lieben, ich möchte uns fragen, wie empfindet Gott? Wie empfindet Gott durch seine Allwissenheit, dass er uns beobachtet und sieht und ganz genau weiß, oh, dieser Mensch, er hat einen Weg eingeschlagen, er wird nicht gut enden. Und wenn er weitergeht, dann wird auch das eintreten und er wird in diese Sünde auch fallen. Und wenn der Mensch dann in die Sünde fällt, schmerzt es Gott oder nicht? Meine Lieben, es ist dieser doppelte Schmerz. Der Kreuz, der Schmerz am Kreuz und der Schmerz, wenn Menschen tatsächlich die Sünde nochmal begehen. Ich glaube, wir können als Menschen es nur zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Nur zu einem gewissen Teil, wenn wir vielleicht, ich weiß nicht, unsere Kinder betrachten oder sonst Menschen beobachten, zum Beispiel, da will einer reich werden, möchte ich mal so sagen. Und Gottes Wort warnt sehr eindringlich, welche Folgen eintreten werden, wenn Menschen reich werden wollen. Und wir merken, einer will reich werden und wir geben ihm guten Rat und die Seele schlägt es in den Wind. Und man merkt, so ein Schritt nach dem anderen, es geht nicht in eine gute Richtung. Und wir können ganz sicher sein, weil Gott das Wort sagt, welche Folgen eintreten werden, aber auch unsere menschliche Erfahrung hat uns schon einiges gelehrt und wir können schon absehen, oh, in welche Richtung bewegt sich der Mensch? Wo wird er landen? Und meine Lieben, wenn dann tatsächlich eines unserer Lieben, möchte ich so sagen, diesen Weg weitergeht und wirklich dann in die Sünde fällt, lässt es uns kalt oder empfinden wir diesen tiefen Schmerz für den anderen? Selbstverständlich doch. Meine Lieben, genauso ist es oder vielleicht noch viel, viel mehr ist es bei Gott, dass er diesen Schmerz empfindet, wenn Menschen von ihm nichts wissen wollen, wenn Menschen ihn beiseite schieben und sich von ihm abwenden. Und ich möchte uns aufrufen, ich möchte uns bitten, lasst uns sich versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus, liebe Seele, du wirst diesen Schritt nie bereuen. Gott segne uns. Amen.